Amen. Das war ja ein müdes Amen. Nochmal Amen. Halleluja. Wir sind ja noch in der sogenannten österlichen Freudenzeit. Das ist ja vom Kirchenjahr her, diese Zeit zwischen Ostersonntagmorgen und Himmelfahrt, wo der auferstandene Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen leiblich erschienen ist, begegnet ist. Teilweise ganz real, sie konnten ihn anfassen, er hat vor ihren Augen was gegessen. Also das ist schon sehr geheimnisvoll gewesen. Und die Bibel hat viele unterschiedliche Geschichten dazu gesammelt. Warum ist das wichtig, dass Jesus leiblich auferstanden ist? Das hat nicht irgendwie so einen interessanten Charakter, damals ist irgendwas Besonderes geschehen. Nein, es hat heute etwas mit dir und mir zu tun, nämlich unserem Glaubensfundament und dem Fundament, von dem aus wir auch nachher beten wollen. Was heißt das? Jesus ist leiblich auferstanden. Das heißt nicht, dass er im Grab lag und plötzlich erwachte er zum Leben und dachte, ah, wo bin ich denn hier? Ach Mensch, ja, ich war ja tot. Holt mich hier raus. Dann ist er zurückgekehrt in sein altes Leben. Hat sozusagen eine Todeskur gemacht. Hinterher sah viel frischer aus. Nein, Quatsch. Das heißt auch nicht, dass einfach nur der Geist von Jesus irgendwie erweckt wurde. Dann wäre ja sein Leib im Grab verwest. Ostern heißt, Gott hat den Tod besiegt. Und das heißt, der Leib von Jesus, der irdische Leib, wurde auf geheimnisvolle Weise in einen geistlichen Leib verwandelt. Und das ist natürlich etwas, was wir nur glauben können. Und gerade weil wir so schwer glauben, ist Jesus seinen Jüngern erschienen, dass sie, selbst seine engsten Jünger, haben ihn manchmal nicht gleich erkannt. Aber Jesus war das so wichtig, dass die ersten Jünger, als die Osterzeugen, das Fundament, das apostolische Fundament für unseren Glauben bilden, und zwar für die weltweite Kirche, für alle Zeiten, bis Jesus wiederkommt. Und so ist er in diesen 40 Tagen seinen Jüngern und Jüngerinnen immer wieder begegnet, immer wieder anderen, auf andere Art und Weise. Warum ist das so wichtig, dass Jesus leiblich auferstanden ist? Weil wir darin den Triumph und den Sieg Gottes sehen über alle gottfeindlichen Mächte und Kräfte. Zuerst natürlich über den Tod, die gottfeindliche Macht des Todes. Der Tod konnte Jesus im Grab nicht halten. Er musste ihn freigeben. Der Tod ist unser stärkster und letzter Feind. Aber Jesus hat diesen Tod besiegt durch sein Gehorsam am Kreuz. Und so konnte der Vater ihn auferwecken und hat ihm ein vollkommen neues Leben geschenkt. Ein Leben, was den Tod nicht mehr sehen wird. Ein ewiges Leben. Und wenn wir an Jesus glauben, dann empfangen wir diese Glaubensgewissheit. Und ich möchte, dass du heute vielleicht neu dankbar dafür bist, für dieses Wunder. Christlicher Glaube besteht nicht irgendwie im Hoffen und Bangen und Zittern, komme ich vielleicht irgendwann in den Himmel. Nein, du hast diese Glaubensgewissheit. Jesus ist der Erstgeborene von allen Geschwistern. Und du hast Anteil an diesem neuen Leben, wenn du an ihn glaubst. Wenn du glauben kannst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Der Schuldschein ist zerrissen. Du bist frei. Das Leben hat gesiegt über den Tod. Und das Wunderbare ist, wir brauchen nicht nur keine Furcht mehr zu haben vor dem Sterben, vor dem Tod. Ja, leider müssen wir, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder, darauf hat ja schon Paulus gehofft, fände ich auch schicker, wenn Jesus wiederkommt, dann brauche ich nicht mehr durch den physischen Tod durch. Aber solange Jesus noch nicht wieder da ist, müssen wir alle durch diese enge Pforte des physischen Todes. Aber du brauchst keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, weil Jesus in dir lebt, der Auferstandene. Und nichts und niemand kann dich jemals mehr trennen von dieser Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, deinem Herrn. Das ist unsere Hoffnung. Und die andere siegreiche Hoffnung und Gewissheit, die wir haben dürfen: Jesus hat nicht nur den Tod, sondern auch alle Vorformen des Todes, nämlich alle Krankheiten und Gebrechen, besiegt. Das zeigt seine Auferstehung an Ostern. Und das ist auch das Fundament, von dem aus wir beten, nachher auch für Heilung, für Kranke. Jesus lebt, er ist der Auferstandene. Und diese Auferstehungskraft, die ist heute hier gegenwärtig. Und diese Auferstehungskraft wirkt Wunder, natürlich das größte Wunder, die Auferstehung Jesu. Aber Jesus will sich auch heute immer wieder verherrlichen an unseren Leibern. Nicht nur damals an seinem Leib, sondern auch an unseren Leibern, dass sichtbar wird, Jesus siegt. Jesus hat gesiegt und er lebt. Halleluja. Und er ist stärker als alle Macht des Todes und der Krankheit. Den zweiten Sieg, den wir feiern in dieser leiblichen Auferstehung Jesu, ist, dass Jesus gesiegt hat über die Macht der Sünde. Er hat nicht nur am Kreuz all deine Sünden vergeben, sondern, was richtig krass ist, er hat die Macht der Sünde in deinem Leben gebrochen. Da, wo wir uns in Christus sehen, wo wir so tief mit ihm verbunden sind, mit seiner Wahrheit, mit seinem Geist, da musst du dich nicht immer wieder selbst mit den eigenen Sünden und Fehlverhalten immer wieder dich darunter beugen, sondern darfst du gewiss sein, Jesus lebt in dir, mit dem Wollen und Vollbringen, in der Kraft seines Heiligen Geistes. Du bist eine neue Schöpfung in ihm. Und auch das ist etwas, wofür wir vielleicht nachher beten wollen, dass Gott wirklich von Ketten der Sünde, der Süchte, der Gebrechen, von irgendwelchen Alltagsfehlverhalten, auch diese Ketten hat Jesus getragen und gesprengt am Kreuz und das dokumentiert durch seine Auferstehung. Und über die Macht des Teufels. Halleluja! Juhu! Wir sind nicht mehr unter der Macht des Herrschers dieser Welt. Und das ist so wunderbar. Die Bibel sieht das ja so, dass die Welt ohne Jesus, die steht unter der Macht des Teufels. Sie weiß es nur nicht. Aber als Christen, wenn wir anfangen, mit Jesus zu leben, dann erkennen wir früher oder später, da gibt es noch irgendjemand anders. Und der findet Jesus nicht so toll und nicht so schick. Und der versucht uns immer wieder Steine in den Weg zu legen und zu verunsichern, irgendwie destruktive Dinge in unser Leben reinzubringen. Aber das Wunderbare, wir wissen, dass Jesus auch den Tod, den Teufel und die Macht der Sünde besiegt hat. Und der Teufel hat keine Macht mehr über dich. Wenn du in Jesus bist, dann sieht Gott dich in ihm gerecht gemacht und heilig. Und der Teufel hat keine Möglichkeit, dich anzugreifen. Und selbst wenn er kommt und dich versuchen will und dich angreifen will, dann erhebst du den Namen von Jesus. Und das feiern wir am Donnerstag, nämlich Himmelfahrt. Jesu Name ist erhoben über alle anderen Namen. Philipper 2 und Epheser 1, liest es mal nach, über alle anderen Namen. Kein einziger Name ist größer im Universum als der Name von Jesus. Ich will nicht sagen, dass wir keine Kämpfe mehr haben. Der Feind wird es immer wieder versuchen, will uns immer wieder einreden. Ich habe noch Macht. Und das Einzige, was wir haben, ist dieser Name von Jesus. Und irgendwann muss er fliehen. Und daran halten wir fest und wir sind dabei, da weiter reinzuwachsen, in diese Vollmacht, auch wirklich Autorität zu nehmen über alle Macht der Finsternis im Namen Jesu. Wow, was für ein Sieg feiern wir da an Ostern und in dieser österlichen Freudenzeit. Und der Höhepunkt kommt ja noch an Himmelfahrt, wo wir feiern, Jesus ist aufgefahren, zu Rechten des Vaters sitzt er und ja, hat diesen Namen empfangen, der über alle anderen Namen ist. Und den kannst du in jeder Lebenssituation, kannst du diesen Namen über all deine Probleme und über all deine Anfechtungen und all deine Zweifel stellen. Halleluja. Jesus ist gekommen, um uns ganzheitlich zu heilen, um ganzheitlich Erlösung und Errettung und Befreiung zu bringen. Und das hat er hier auch auf der Erde gelebt und vorgelebt. Er ist umhergezogen, war immer unterwegs zu den Menschen. Warum? Er wollte die frohe Botschaft, das Euangelion, ja, die frohe, gute Nachricht an die Menschen weitergeben. Nämlich, dass durch Jesus das Reich Gottes, sozusagen die himmlische Welt, hereingebrochen ist in unsere irdische Welt, auch in deine kleine Welt, bis Jesus wiederkommt. Da, wo wir auf Jesus schauen, wie wir vorhin gehört haben, da eröffnet sich plötzlich eine ganz neue geistliche Welt. Und wir erkennen, wir müssen uns nicht zufrieden geben, nicht abfinden mit dem ganzen Hass und der Zerstörung dieser Welt, den Unsicherheiten und den Zweifeln. durch Jesus ist das Reich Gottes schon mitten unter uns. Auch heute Morgen ist das Reich Gottes mitten unter uns. Und in diesem Reich Gottes gibt es keine Zerstörung, gibt es keinen Hass, ja, gibt es sogar kein Leid. Und das strahlt immer wieder auf. Und deswegen hat Jesus nicht nur das Reich Gottes gebracht und gepredigt, sondern er hat es auch demonstriert in seinen Heilungen, damit die Leute sehen, hier ist wirklich etwas Neues. Das haben wir noch nie gesehen, diese Wunder, die Jesus gewirkt hat. Das kann kein Mensch aus sich heraus, selbst keine okkulten Zauberer. Kein Mensch hat einen Toten, der schon 4 Tage im Grab lag, auferweckt. Aber Jesus, weil er der Herr des Lebens, der König des Lebens ist. Halleluja. Und heute wollen wir uns eine Geschichte, so eine Heilungsgeschichte von Jesus anschauen, in der das deutlich wird, dass Jesus wirklich ganzheitlich uns erlösen und befreien und wiederherstellen will. In Lukas 6, ach so, haben wir den Titel schon gezeigt. Mein Titel heute, der Predigt, Jesus vergibt und heilt auch heute. Das ist nämlich das, was Jesus macht in dieser Geschichte. Lukas 6, ab Vers 17 bis 26. Und es geschah eines Tages, als Jesus lehrte, saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer dabei. Sie waren aus allen Dörfern Galiläas und Judäas und aus Jerusalem gekommen. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, sodass er heilen konnte. Und siehe, Männer brachten auf seinem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Sie wollten ihn ins Haus bringen und vor Jesus hinlegen. Weil es ihnen aber wegen der Volksmenge nicht möglich war, ihn hineinzubringen, stiegen sie aufs Dach und ließen ihn durch die Ziegel auf dem Bett hinunter in die Mitte vor Jesus hin. Als er ihren Glauben sah, sagte er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen, wer ist dieser, der Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Jesus aber erkannte ihre Gedanken und erwiderte ihnen, was überlegt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Und im selben Augenblick stand er vor ihren Augen auf, nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim, Gott lobend und preisend. Da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten voller Furcht, heute haben wir Unglaubliches gesehen. Halleluja. Amen. Ja, was war das für ein Setting? Das Haus war proppevoll, überfüllt und es saßen nicht so die typischen Jesus-Fans da, sondern es waren weit angereist die jüdische Elite, Schriftgelehrte, Pharisäer aus ganz Judäa bis hin nach Jerusalem. Alle waren sie angereist, um Jesus zu hören. Aber wir kennen das, die Pharisäer, das waren die stärksten Feinde von Jesus. Natürlich waren sie gekommen, um ihn zu prüfen. Das war also eine gewisse Spannung in diesem Raum. Und dann steht hier plötzlich, und die Kraft des Herrn war mit ihm, sodass er heilen konnte. Das war doch eine Lehrsession. Die ganze akademische jüdische Elite saß da und dann steht hier plötzlich vollkommen unverhofft, und die Kraft des Herrn war mit ihm, sodass er heilen konnte. Ich bin darüber gestolpert. Habe ich nochmal geguckt, was da genauer steht, das hat mir noch besser gefallen. Und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Plötzlich war die Kraft des Herrn da. Natürlich hat Jesus überall, wo er ging und stand, geheilt. Aber hier sehen wir wieder diesen Zusammenspiel der Dreieinigkeit. Der Vater hat Jesus gesandt, aber Jesus auch als Sohn Gottes war abhängig von der Salbung und von der Kraft des Heiligen Geistes hier in seinem irdischen Leben. Und plötzlich heißt hier, mitten in der Session, Lehrsession, total unpassend, und die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Das heißt, die Salbung Gottes war da, die Kraft des Heiligen Geistes, Dynamis, die Kraft des Heiligen Geistes war da, um zu heilen. Und Jesus wusste natürlich, was das bedeutet. Er wusste, Gott will heute etwas Unglaubliches hier in dieser kleinen Runde tun. Wahrscheinlich wusste er selber nicht, was dann geschehen würde. Aber Jesus war immer connected mit seinem Vater. Er war immer online. Er hat nichts getan, was er nicht zuvor den Vater hat tun sehen. Er ist mit dieser Salbung geschwommen. Er war erfüllt, ja, von dieser Salbung des Heiligen Geistes. Und nur deswegen konnte er diese gewaltigen Zeichen und Wunder tun. Und ich glaube, dass Gott dabei ist, auch seine Salbung neu über seine Kirche, über sein Leib weltweit auszugießen. Das sehen wir in so vielen Kontinenten, wo die Kirche wächst, wo Zeichen und Wunder geschehen, wo die Toten auferstehen. Und ich glaube, Gott hat uns hier nicht vergessen. In Europa, in Deutschland, nicht in Hamburg und auch nicht in der Ansgar Kirche und anderen Kirchen. Halleluja. Gott, ja, ist derselbe überall auf der ganzen Erde. Und er will dieses Feuer neu anzünden, diese Lust auf diese Salbung Gottes. Weil wenn die Salbung Gottes kommt, dann ist eins gewiss, diese ganzen Ketten, von denen ich gesprochen habe, diese Ketten, die werden ja in seiner Gegenwart, in seiner Kraft. Das heißt, die Salbung Gottes bricht das Joch. Gott will heute befreien auch von dämonisierten Machenschaften, von Krankheiten, von Verzweiflung, von Depression, was weiß ich alles, womit der Feind und andere Mächte uns knechten wollen. Wir brauchen diese Salbung. Und wir hatten jetzt zwei Konferenzen. Eine hatten wir hier, in einer anderen Ansgar-Konferenz waren wir in Wetzlar. Und ich denke, nicht nur ich spüre das, da ist so ein neuer Hunger in unserer Mitte, dass Gott kommt, dass Jesus sich als der Auferstandene wirklich erweist, als der Herr über diese ganzen fiesen Mächte, auch über die Macht des Todes. Und dass wir das neu sehen, dass die Dinge leichter werden, wenn wir für die Kranken beten, dass sie gesund werden. Ich glaube, dass Gott uns neu diese Salbung schenken will. Er wartet auch darum, dass wir uns danach ausstrecken, wie zum Beispiel in der Gebetswoche vor Pfingsten, dass wir sagen, Herr, hier sind wir. Und Jesus hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wie viel mehr wird der Vater euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Bist du hungrig und durstig? Ich ja. Ich möchte mehr sehen von dieser manifesten Gegenwart von Jesus in unserer Mitte. Halleluja. So, und dann geschieht es. Brösel, Brösel. Oh, was zerstört da gerade meine Frisur von da oben? Ja, da kommt da alle möglichen Mörtel und so runter und Krach und Knacks und die Ziegel werden abgetragen. Und ich meine, dieses Setting, das ist auch einfach schon zu herrlich. Und das ist offensichtlich ja wirklich so geschehen, dass diese Freunde ihren Freund auf dieser Tragbare durch das Loch im Dach, was sie erst gemacht haben, direkt vor Jesus niederlassen. Und ich denke mal, das ist wie so ein Trommelwirbel in der versammelten Gemeinschaft dort. Und es war klar, Jesus, du hast hier einen Job. Was sollte sonst der Grund sein, dass dieser Gelähmte direkt vor Jesus niedergelassen wird? Alle wussten, Jesus tat gewaltige Wunder. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von denen, die da saßen, einfach dachten, hey, cool, wow, direkt vor meiner Nase, jetzt werde ich das selber sehen, wie Jesus mal eben ja diesen Gelähmten wirklich sagt, steh auf, und er steht auf. Sie konnten es förmlich schon sehen vor ihren Augen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, ich glaube, bei denen ging was ganz anderes ab. Die fanden das bestimmt erstmal ungeheuerlich, diese Respektlosigkeit, fühlten sich ja einfach gestört. Ist ja auch verständlich. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch gedacht haben, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob dieser Jesus wirklich diese Zeichen und Wunder tut, die dem Messias, dem erwarteten Maschiach, dem erwarteten Retter zugeschrieben werden. Und dann greift Jesus ein. Trommelwirbel, was geschieht? Deine Sünden sind dir vergeben. Ich kann mir vorstellen, so pfff, die Erwartung ist erstmal in den Keller gegangen, jedenfalls bei denjenigen, die ein Wunder sehen wollten. Bei den Pharisäern ist genau das Gegenteil entstanden, weil sie ja empörten sich. Wie kann dieser dahergelaufene Rabbi sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Das war vollkommen klar. Das war eine Ungeheuerlichkeit, dass dieser Jesus einfach sagte, so mal eben locker, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus weiß, was in ihrem Herzen los ist, was da abgeht. Und was sagt er? Ihr aber sollt erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Warum ist Jesus das so wichtig? Dass die Menschen das erkennen, dass er die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Weil, und darin stimmt er mit den Pharisäern überein, nur Gott kann wirklich Sünden vergeben. Nur Gott kann diese Schuld, die zwischen ihm und uns steht, nur Gott kann diese Schuld wegnehmen. Und so sagt er, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und dann heißt es hier, im gleichen Augenblick stand der Mann vor aller Augen auf. Er nahm die Tragbare, auf der er gelegen hatte, und ging heim, Gott lobend und preisend. Halleluja. Und Jesus sagt, so real ihr seht, dass dieser Mann aufsteht von seiner Tragbare, von seinem mitgebrachten Bett, genauso real habe ich ihm gerade seine Sünden vergeben. Das Wunder sozusagen ist der Ausweis, den Jesus den Zweiflern vor die Nase hält. Noch Fragen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder dieses Wunder zu tun? Das Wunder hat Jesus getan, weil ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden und damals schon etwas von dieser Macht sichtbar wurde, nämlich die göttliche Macht, unsere Schuld zu vergeben. Und das Wunder sollte nur sozusagen ein äußeres Zeichen sein, so real dieser Gelähmte körperlich geheilt ist, so real hat Jesus die Vollmacht, auch deine und meine Schuld heute zu vergeben. Warum hat Jesus ein Heilungswunder getan? Natürlich, jetzt lag dieser Gelähmte vor ihm. Aber ich habe mal so überlegt, er hätte ja auch irgendein anderes Wunder tun können, was vielleicht noch viel krasser gewesen wäre. Zum Beispiel, sicherlich war das heiß und stickig in diesem Raum. Er hätte sagen können, so, den Lieblingsdrink für jeden jetzt mal eben in die Hand. Ich glaube, da hätten die Leute auch nicht schlecht gestaunt. Nein, es war ein Heilungswunder. Warum? Weil Gott ein Gott der Heilung ist. Er war und ist. Und bis zu Jesu Wiederkunft wird Gott ein Gott der Heilung bleiben. Zuerst hat er unsere Beziehung zu Gott im Blick und geheilt durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung, durch unseren Glauben. Empfangen wir dieses neue ewige Leben. Wir empfangen das Heil, was auch der Tod nicht zerstören kann. Und er hat Heilung gebracht als Zeichen dessen, dass er überwunden hat, dass er lebt, dass er der Sieger ist. Heil und Heilung gehören zusammen im Neuen Testament. Und ich glaube, dass die Kirche dabei ist, das neu zu entdecken. Okay, sagen wir seit der Pfingstbewegung wieder noch verstärkt, wo die Kraft des Heiligen Geistes kommt, um diese Wunder zu wirken. Jesus hat gesagt, und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das heißt nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat, in der Liebestat am anderen und auch in der Vollmacht, die Kranken zu heilen. Wie kam es dann letztendlich zu dieser Heilung? Und darüber kann man leicht hinweglesen, aber ich glaube, dass es auch für uns heute ein Schlüssel ist. Diese ganze Heilungsgeschichte kam in Bewegung, hier heißt es, als Jesus ihren Glauben sah. Als Jesus ihren Glauben sah. Daraufhin hat er angefangen, an diesen Kranken zu wirken. Und ich glaube, dass Gott auch heute und weiter und weiter und weiter unseren Glauben stärken will. Was ist das für ein Glaube? Das ist zuerst ein überwindender Glaube. Und darin können wir auf diese Freunde schauen. Ich meine, da gehört schon was dazu. Die müssen so entschlossen gewesen sein. Wer kommt schon auf die Idee, da so eine, vor dieser versammelten heiligen Gesellschaft das Dach abzudecken? Das muss ihnen alles so egal gewesen sein. Und ich glaube, wenn wir wirklich ja hineingehen wollen in eine neue Dimension des Heilungsdienstes, dann brauchen wir diese Kühnheit, diese Unerschrockenheit, diese Bereitschaft, vielleicht auch mal etwas Ungewöhnliches zu tun. ich meine nicht irgendwas Abgedrehtes, sondern wenn wir von Gott den Eindruck haben, etwas zu wagen, etwas Neues zu tun, dann gibt uns der Heilige Geist diese Kraft, wirklich zu überwinden, unsere Zweifel, unsere Ängste und Ungewöhnliches zu tun und zu versuchen. Und, das kam vorhin in den prophetischen Worten so stark drauf, dieser Glaube ist ein gemeinschaftlicher Glaube. Und das liebe ich auch an dieser Heilungsgeschichte. Das waren die Freunde, die alle zusammen, keiner alleine hätte diesen Freund da alleine hochhieven können, sondern es brauchte die Gemeinschaft. Und das hat Gott uns heute ja im Prophetischen so stark wieder zugesprochen mit diesem Kettenhemd oder diesem Bewegungsablauf im Körper, im Leib. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander, wenn wir die Wunder Gottes mehr und mehr sehen wollen. Dann bist du wichtig, deinen Teil mit reinzubringen. Im Gebet, indem du die Kranken die Hände auflegst, indem du dich auf das Wort Gottes stellst und es einfach immer tiefer aufnimmst in dein Herz, bis es wirklich zur Gewissheit wird. Jesus ist ein Gott des Heils und der Heilung. Und er wirkt auch heute, er vergibt und heilt auch heute. Und zum Schluss heißt es, da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten voller Furcht, heute haben wir etwas Unglaubliches gesehen. Und danach sehne ich mich, dass wir das immer häufiger sagen können von ganz normalen Gottesdiensten. Du in deinem Alltag, wenn du in deinem Büro oder in der U-Bahn für jemanden betest und dass Gott eingreift, da wo wir den Impulsen des Heiligen Geistes folgen, dass wir das immer mehr sehen. Das gehört zu unserem Alltag dazu. Und diese Segnungsgottesdienste zum Beispiel, die machen wir genau aus dem Grund, damit wir uns da weiter so eintunen, damit wir weiter einfach auf die Spur Jesu kommen. Dinge ausprobieren, mutig sind, auch für größere Krankheiten zu beten. Seine Kraft ist in unserer Schwachheit mächtig. Und der Heilige Geist möchte uns an die Hand nehmen, wenn ich das mal im Bild ausdrücken darf, und möchte dich und mich Schritt für Schritt führen. Und er will unseren kleinen Glauben ehren, um Großes zu machen. Nicht, damit wir toll dastehen, damit wir sagen, hey, guck mal, sondern damit Jesus geehrt wird, damit die Welt erkennt, der Vater hat den Sohn gesandt und er lebt und er lebt und er lebt und er lebt. Halleluja! Und er hat die Mächte, alle Mächte der Finsternis überwunden. Und das wollen wir auch heute gleich hier in dem Segnungsteil erleben. Und ich freue mich da schon drauf. Aber bevor wir das machen, möchte ich einen ganz kleinen Augenblick, dass wir den Schrott unseres Lebens erstmal bei Jesus lassen. Das ist eine Sache zwischen dir und Jesus, wenn da Schuld ist in deinem Leben, wenn da Dinge sind, die du dir vielleicht selber gar nicht vergeben kannst oder auch wenn da eine Unvergebenheit ist in deinem Herzen, dann möchte ich, dass wir einen kleinen Augenblick das erstmal vor Jesus bringen, damit wir frei sind von diesen Lasten, auch gleich wirklich füreinander zu beten. Und damit der Ankläger keinen Raum findet, uns in irgendeiner Weise zu sagen, hä, guck mal noch, die Schuld in deinem Leben, das Versagen in deinem Leben, die Unvergebenheit. Und ich werde das so in der Ich-Form beten und wenn du magst, dann kling dich da gerne mit ein. Jesus, danke, dass du hier bist. Du bist der lebendige Gott und du bist hier in der Kraft deines Heiligen Geistes, Jesus. Und du vergibst und heilst auch heute, du rettest auch heute, Jesus. Herr, danke für dein Kreuz. Danke, dass dein Kreuz der Ort ist, Herr, an dem wir mit unserem Versagen, mit unserer Schuld, mit unserer Selbstanklage auf deine Barmherzigkeit stoßen, Jesus. Ja, selbst deinen Folterern hast du zum Vater gerufen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du bist voller Gnade und Barmherzigkeit auch heute Morgen jetzt hier. Jesus, und ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich, vergib mir all meine Schuld, alles, was mir jetzt gerade bewusst ist, Herr. Dein Kreuz hat all diese Schuld getilgt und getragen, sie ist null und nichtig. Du hast gesprochen, es ist vollbracht, die Vergebung ist da. Jesus, und ich empfange jetzt deine vollkommene Vergebung für alle bewusste oder auch unbewusste Schuld. Danke, Herr. Danke, dass du mich frei gemacht hast. Ja, Jesus, und ich vergebe jetzt auch, weil du mir vergeben hast, all denjenigen, die an mir schuldig geworden sind. Du weißt es, Herr. Du kennst mein verletztes Herz. Du kennst meine Enttäuschung, meinen Frust, meine Wut. Ja, Jesus, und in deiner Kraft, in der Kraft deiner Liebe vergebe ich jetzt dieser Person oder diesen Personen. Danke, dass du mit mir da auf dem Weg bist, wenn die Verletzung zu tief ist, zu stark ist. Du führst mich auf den Weg der Vergebung und vielleicht auf den Weg der Versöhnung, Jesus. Du willst, dass wir frei sind. Dein Kreuz ist stark. Du hast gesiegt und danke, dass du jetzt mit deiner heilenden Auferstehungsliebe wirklich unsere Herzen durchströmst. Deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Jesus, heile uns immer mehr, da wo wir noch ja, unsere Herzen vermauert haben, weg ja, vor anderen verschließen. Danke, dass deine Liebe heilt von innen heraus, Herr. Danke, Jesus. Amen. Ich finde, wir müssen